In seiner Gerätesammlung verwahrt das DFF ausgewählte Technik, die für die Herstellung und Vorführung eines Films von Bedeutung ist oder war, aber auch Geräte zur Vorgeschichte des Films. Insgesamt rund 3300 Apparate. Dazu gehören Kameras, Kamerawagen, Beleuchtungstechnik, Tonaufnahmegeräte, tricktechnische Anlagen, Kopiermaschinen, Schneidetische und Filmprojektoren. Außerdem werden Geräte vor Erfindung des Films bewahrt, wie die Laterna Magica, die Wundertrommel oder das Daumenkino. Das älteste Gerät der Sammlung ist eine Laterna Magica aus dem 17. Jahrhundert. Heute nehmen wir uns die Ernemann Kino 2 vor, eine Kamera, die Filme aufnehmen, wiedergeben und kopieren konnte. Mit diesem Gerät für Amateure filmte auch der Kronberger Julius Neubronner Anfang des 20. Jahrhunderts, von dem das DFF eine ganze Reihe von Filmen in seinem Archiv bewahrt. Am Mikrofon ist Frauke Haß, ich spreche mit meinem Kollegen Thomas Worschech, Leiter des DFF-Filmarchivs und der Gerätesammlung. Hallo Thomas, wir sind ja hier wieder im Gerätearchiv, wo man ja immer damit rechnet, sehr große Apparate zu sehen, riesige Projektoren oder Kameras. Jetzt stehen wir hier vor einem relativ kleinen Kasten. Was ist denn das für ein Gerät?
Das ist eine Ernemann Kino Typ 2, ein kleines Gerät, 15 cm hoch, 14 cm tief, das allerdings sehr vielseitig war. Die Ernemann Kino 2 konnte Filme aufnehmen, sie konnte sie aber auch wiedergeben und konnte sie auch kopieren. Genau so, und das ist der Blick jetzt zurück, wie der Cinematograph Lumière, den die Lumière-Brüder erstmals öffentlich gegen Geld am 28. Dezember 1895 öffentlich vorgestellt haben. Auch der Cinematograph Lumière konnte aufnehmen, wiedergeben und auch kopieren. Die Lumières haben mit ihrem Cinematograph sicherlich vor diesem Termin bereits Aufnahmen gemacht. Sie haben einfache Straßenszenen beobachtet, sie haben Attraktionen aufgenommen, sie haben prominente Kaiser und Könige aufgenommen und die Lumières haben auch den Alltag beobachtet, aufgenommen und sie haben auch Familienszenen gedreht. Eine weitere wichtige Persönlichkeit, gerade für Deutschland, ist Max Skladanowski. Max Skladanowski hat bereits 1892 mit einer selbstgebauten Kamera einen Film gedreht, hat diesen aber nicht projiziert, sondern hat die einzelnen Bilder auseinandergeschnitten und hat daraus ein Daumenkino gebaut. Skladanowski nannte das seinen Taschenkinematographen. Skladanowski war ein Schausteller, der auf Varietés und Jahrmärkten aufgetreten ist, der sogenannte Nebelbilder vorgeführt hat. Er hat auch Diapositive projiziert und wollte dann auch einen Bewegungsablauf darstellen. Dazu hat er das sogenannte Bioskop entwickelt, ein Gerät, das Filmstreifen projiziert, allerdings immer abwechselnd ein Bild von der linken Seite, dann wird rechts projiziert und das zweite Bild genommen, während ja wir unter Kino verstehen, dass das ein durchgehender Filmstreifen projiziert wird. Skladanowski hat sein Bioskop erstmals am 1. November 1895 im Berliner Wintergarten vorgestellt, hat dann auch später 1898 eine eigene Produktion gegründet, war allerdings nicht erfolgreich in diesem Geschäft und ist wieder zurück zu seiner Schaustellerei und seinen Taschenkinematografen gegangen. Eine weitere wichtige Person ist Oskar Mester. Oskar Mester hat eine Werkstatt von seinem Vater übernommen, hat dort magische Apparate oder auch optisch-mechanische Einrichtungen für Zauberkünstler hergestellt und möglicherweise war Oskar Mester auch in der ersten Vorstellung im Ende 1895 in Paris und hat die Filme der Brüder Lumière gesehen. In jedem Fall war es so, dass es die Brüder Lumière ihren Cinematografen sehr, sehr bedeckt gehalten haben. Sie haben ihn nicht verkauft. Allerdings waren Filme verfügbar in der ersten Jahreshälfte 1896 und Oskar Mester reagierte mit seiner Werkstatt darauf, dass er einen Filmprojektor entwickelte, den er in der zweiten Jahreshälfte 1896 bestimmt 50 Mal verkaufte. Oskar Mester hat auch 1898 seine erste Filmkamera vorgestellt, die auch mit einem 35 mm Streifen funktionierte. Der 35mm Film, oder die Breite dieses Filmstreifens, wurde ja von Thomas Alva Edison in den USA festgelegt, der einen existierenden 70mm Streifen halbierte. 1898 begann Burt Aquas in Großbritannien mit der Entwicklung von Aufnahmegeräten. Er wiederum halbierte den existierenden 35mm Streifen auf 17,5 mm Breite und baute dazu eine Kamera, die er Birtak nannte. Allerdings hier, rein technisch gesehen, sein Filmstreifen war noch auf einer Seite perforiert. Erst die englische Firma Wrench & Son entwickelte einen 17,5 mm Filmstreifen, der das Transport, die Perforation, also das Transportloch zwischen den Bildern hatte. Damit, und das ist der große Vorteil, die Perforation zwischen die Bilder zu schieben, konnte die gesamte Breite des 17,5 mm breiten Films ausgenutzt werden. Darauf stellte die Dresdner Firma Ernemann im Jahre 1902 ihr Gerät Ernemann Kino für den Filmamateur. Vorgestellt wurde das Gerät dann erst 1903. Und das war ein Gerät, das sich an den Filmamateur richtete. Vor allen Dingen eben durch den 17,5 mm Streifen wollte man damals erreichen, dass die Kosten geringer bleiben als bei Verwendung von dem doppelt so breiten 35mm Film. Bereits 1904 brachte die Firma Ernemann das Kino Modell 2 heraus und genau vor diesem Gerät stehen wir. Es ist ein kleiner Kasten, der eben aufnehmen kann, der kopieren kann und der auch die Möglichkeit besitzt, dass man sich die Filme dort anguckt. Die Firma Ernemann hat bis etwa 1910 ihre Ernemann Kino produziert. Das Filmmaterial wurde bis etwa 1920 hergestellt.
Jetzt hast du ja gesagt, die Kamera oder das Gerät richtete sich vor allen Dingen an Amateure. Wer hat das Gerät genutzt und was für Filme wurden damit gedreht?
In der Frühgeschichte des Films wurde noch nicht getrennt zwischen Amateuren und professionellen Regisseuren. Ich hatte das ja bei den Brüdern Lumière auch schon ausgeführt, dass sie zum einen eben Geschichten erzählt haben, kurze Geschichten, dass sie aber auch Familienkino gemacht haben, Familienaufnahmen gezeigt haben. Die Kamera richtet sich jetzt an einen Personenkreis, den wir heute sicherlich Amateure nennen würden, an einen Personenkreis, die eben nicht allzu viel ausgeben wollten, um ihre Filme zu machen. Einer von denen ist Julius Neubronner gewesen, der sich 1904 eben die Ernemann Kino Modell 2 erworben hat, gekauft hat. Julius Neubronner war ein Apotheker, ein Erfinder, ein Firmengründer und ein Pionier der Fotografie, als aber auch der Kinematografie. Julius Neubronner war ein deutscher Apotheker, ein Erfinder, ein Firmengründer und er war, das ist für uns ganz besonders wichtig, ein Pionier der Amateurfotografie und der Kinematografie. Julius Neubronner wurde am 8. Februar 1852 in Kronberg geboren und ist auch in Kronberg im April 1932 verstorben. Neubronner hat bereits als Jugendlicher sich mit der Fotografie, mit der Amateurfotografie beschäftigt. Er hat studiert in Gießen Pharmazie und hat in Heidelberg 1879 promoviert zum Dr. Phil. 1886 übernahm Julius Neubronner von seinem Vater die Apotheke in Kronberg und begann mit Brieftauben zu experimentieren. Er hat Rezepte, aber auch Chemikalien von Brieftauben transportieren lassen, um möglichst schnell eben Rezepte zuzustellen oder Chemikalien zu bekommen. Er hat dann als begeisterter Amateurfotograf die sogenannte Brieftaubenkamera erfunden. Er hat sie 1908 patentieren lassen und dann 1909 öffentlich vorgestellt. Eine Kamera, die er an den Bauch einer Brieftaube montiert hat und die mit einer Zeitverzögerung dann in der Luft Panoramaaufnahmen gemacht hat. 1904 begann Neubronner auch mit der neu erworbenen Ernemann-Kamera Filmaufnahmen zu machen.
Kannst du mal erzählen, was für Filme Julius Neubrunner aufgenommen hat?
Julius Neubrunner hat Filme aufgenommen, die nur für den privaten Bereich gedacht waren. Er hat nicht wie die Lumières Film gedreht, um sie dann in einem Kino, in einem Saal zu zeigen, sondern die Filme waren bestimmt, und das macht letztendlich auch einen Amateur aus, sie waren bestimmt für eine Vorführung im Familienkreis, für zu Hause. Julius Neubrunner hat eben gefilmt wie die Brüder Lumière. Er hat besondere Ereignisse gedreht, hier in der Nähe von Frankfurt, in Kronberg, im Taunus, beispielsweise das Gordon-Bennetton-Autorennen am 17. Juni 1904. Er hat Prominente aufgenommen, zum Beispiel den deutschen Kaiser, Kaiser Wilhelm II., der 1904 eine Gedenktafel abnimmt. Er hat weitere Adelige aufgenommen, die in den Taunus kamen, wie auch etwa den englischen König, der 1905 nach Kronberg kam. Er hat aber auch Alltägliches aufgenommen, Eisläufer auf einem zugefrorenen See. Er hat die Rodelbahn im Taunus aufgenommen. Er hat Umzüge des Schützenvereins in Kronberg aufgenommen. Also einfach den Alltag. Und er hat auch Spielfilme gedreht, kurze Spielfilme. Also Filme, die eine ausgedachte Handlung haben, hat er in seinem Garten, das Filmmaterial war noch nicht sehr empfindlich, man musste am besten draußen drehen, bei Helligkeit. Dort hat er eine Bühne aufgebaut, er hatte also Kulissen und hat seine erdachten Filme aufgenommen. Er hat auch mit der Kamera experimentiert, er hat den Stopptrick eingesetzt. Das heißt, es gibt einen Film, Julius Neubrunner zaubert, da ist ein kleiner Junge, der Karl Neubrunner zu sehen, dem wird was übergestülpt, die Kamera wird angehalten, die Person Karl wird ausgetauscht durch seine Schwester, die Kamera läuft weiter, das Übergestülpte wird abgehoben und man sieht auf einmal ein Mädchen. Julius Neubrunner zaubert eben. Und diese Kombination macht Julius Neubrunner zu einem Pionier der Filmgeschichte. Er hat bereits im Amateurbereich für den Hausgebrauch 1904 mit Stopptrick, mit Kulissen und mit einem Drehbuch gearbeitet.
Ich glaube, wir haben ja eine ganze Reihe von Filmen von Julius Neubrunner in unserem Archiv, oder?
Ja, wir haben von dem Sohn von Julius Neubrunner, von Karl Neubrunner, 1991 ein großes Konvolut an Filmen bekommen. Wir haben die erhaltenen Filme bekommen. Man geht davon aus, dass Julius Neubrunner rund 100 Filme gedreht hat. Wir haben etwa 50 bekommen, eben von Karl Neubrunner. Karl Neubrunner hat die Apotheke von seinem Vater übernommen und er hat auch die Fabrik von seinem Vater übernommen. Julius Neubrunner hat auch den Klebstreifen erfunden. Allerdings nannte er den Klebstreifen im besten Hessisch Babstreifen.
Also im Prinzip das, was wir heute als Tesa erkennen, als Marke, das einen Vorläufer davon hatte Julius Neubrunner erfunden?
Ja, Julius Neubrunner hat als Fotograf seine Glasplatten, aber auch die Lateinamerika-Platten mit einem Stoff umwickeln wollen. Und er war unzufrieden damit und hat dann eben einen sogenannten Klebstreifen erfunden und hat ihn um seine Glasplatten gewickelt und hat dann 1905 seine Firma gegründet, die eben auch Karl Neubrunner übernommen hat. Karl Neubrunner hat die Filme ebenso wie sein Vater zu Hause im Familienkreis vorgeführt und hat die Filme kommentiert. Es sind ja Stummfilme, sie haben keinen Ton, auch Julius Neubrunner hat keinen Ton vorgesehen. Und Karl hat die Filme im Familienkreis häufig vorgeführt und hat sie immer selbst kommentiert. Die häufige Vorführung ist auch der Grund dafür, warum die Filme in einem relativ schlechten Zustand zu uns gekommen sind. Sie haben eine Vielzahl von Laufstreifen, sie haben Probleme mit der Perforation, die ja zwischen den Bildern ist. Auch das ist häufig beschädigt gewesen. Also die Filme kamen in einem eher schlechten Zustand zu uns.
Wenn die in einem sehr schlechten Zustand waren, musstet ihr die dann damals restaurieren oder was habt ihr damit gemacht?
Ja, wir mussten sie restaurieren, wir mussten sie auch verfügbar natürlich machen, weil dieses schwierige 17,5 mm Format nicht wirklich ein Format ist, mit dem man Originale vorführen sollte. Wir haben zwischen 1994 und 1996 die Filme analog bearbeitet. In dem ersten Schritt haben wir sie gesichtet und haben sie in eine vernünftige Reihenfolge gebracht, haben geschaut, wo sind Fehlstellen, wo kann was ergänzt werden. Es waren ja negative und positive. Und dann haben wir eine Wiesbadener Firma beauftragt, diese Filme in diesem ganz speziellen Format umzukopieren von 17,5 mm auf 35 mm Negativmaterial. Man nennt das Aufblasen. Und von diesem Negativ wurde dann eine 35 mm Verleihkopie hergestellt. Große Unterstützung hat das Projekt in dem Heimatort von Julius Neubronner gefunden, in Kronberg. Aus Kronberg haben wir relativ viele Spenden erhalten und haben uns dann auch mit zwei Vorführungen in Kronberg bei der Kronberger Bevölkerung bedankt. Jetzt haben wir diese Filme in ein Format gebracht, das im Kino lauffähig war, 35 mm. Die Filme sind stumm gedreht, also haben wir diese Kopie auch stumm gelassen. Aber Karl Neubronner hat diese Filme ja kommentiert. Also haben wir zwei Interviews mit Karl Neubronner gemacht und haben aus diesen zwei Interviews eine Kommentierung für eine später hergestellte VHS-Kassette gemacht. Das heißt, das, was wir damals verkauft haben auf VHS, enthielt die authentische Kommentierung von Karl Neubronner.
Nochmal zur Technik der Kopierung. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Ist das so einfach, von einem 17,5 mm Material auf 35 mm umzukopieren?
Nein, das ist sogar relativ schwierig gewesen, weil es 1994 keine Kopiermaschine gab, die 17,5 mm Film umkopieren konnte. Wir haben ein extra Kopierfenster bauen lassen, in dem eben bei der Umkopierung, bei der Durchleuchtung der Film durchlaufen konnte. Das gab es bis dato nicht. Und wir haben das Ganze, da die Filme ja Laufstreifen hatten, noch in ein sogenanntes Wetgate gepackt. Also ein Wetgate bedeutet, dass im Augenblick der Umkopierung eine Flüssigkeit den Filmstreifen umhüllt und damit die existierenden Kratzer verschließt.
Ja, inzwischen sind ja schon fast 25 Jahre vergangen. Wir sind längst in der Digitalisierung angekommen. Hat die auch die Filme von Julius Neubronner erreicht?
Ja, wir haben bereits 2018 Mittel erhalten von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, bei der wir uns herzlich bedanken, für eine Digitalisierung. Wir haben als Ausgangspunkt für die Digitalisierung nicht das umkopierte 35 mm negativ genommen, sondern wir haben nochmal ganz von vorne angefangen. Wir haben nochmal die gesamten Filmmaterialien durchgeschaut. Wir haben neu zusammengestellt, kommen eben auf die knapp 50 erhaltenen Filme und haben die Ausgangsmaterialien digitalisiert. Die Filme sind mittlerweile fertig. Sie wurden hochauflösend digitalisiert und wir werden sie jetzt auch im Anfang Juli 2020 online stellen auf die Seite des filmportal.de und auf die EFG-Seite.
Und warum habt ihr das Ausgangsmaterial nochmal neu bearbeitet?
Also grundsätzlich geht es bei einer Restaurierung oder auch einer Digitalisierung darum, das bestmögliche Material zu finden und zu digitalisieren. Das Material, das ganz zu Anfang in der Kamera war, ist natürlich das beste, das Original-Kamera-Negativ. Jede spätere Generation in der analogen Welt, also jede spätere Umkopierung, weitere Umkopierung, hat natürlich einen Informationsverlust. Insofern ist es am sinnvollsten, das Ausgangsmaterial zu nutzen und das sind eben Negative oder Kopien erster Generation.
Ja, dann hoffe ich, dass wir jetzt ganz vielen Lust gemacht haben, mal Julius Neubronner Filme sich anzugucken auf filmportal.de, der größten Plattform für den deutschen Film.
Ja, damit sind die Filme tatsächlich weltweit verfügbar. Diese einzigartigen historischen Dokumente aus der Frühzeit des Films sind damit in sehr guter Qualität frei verfügbar.
Das war mein Gespräch mit Thomas Worschech, dem Leiter des DFF Filmarchivs und der Gerätesammlung. Danke fürs Zuhören. Sagen Sie uns gerne, ob Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund um das DFF und den Film Sie interessieren.